Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Nach dem islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day hat Bundeskanzler Friedrich Merz weitreichende Konsequenzen angekündigt. Neben einer stärkeren Überwachung von Gefährdern hat er auch einen Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit für Doppelstaatler ins Spiel gebracht. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum ein als Gefährder eingestufter Mann überhaupt unbeobachtet bis an den Veranstaltungsort gelangen konnte. Die Debatte berührt Grundfragen unseres Rechtsstaates. Welche Mittel stehen dem Staat zum Schutz seiner Bürger zur Verfügung? Welche Grenzen setzt das Grundgesetz? Und welche Spielräume hat die Politik, wenn sie auf neue Bedrohungslagen reagieren möchte? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Rupert Scholz. Er war Bundesminister der Verteidigung, langjähriger Professor für Staats- und Verfassungsrecht und zählt zu den renommiertesten Staatsrechtlern Deutschlands. Und zum Ende unseres Gesprächs blicken wir noch auf ein weiteres aktuelles verfassungsrechtliches Thema. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier hat eine Absenkung der 5%-Hürde auf 3% angeregt. Eine bemerkenswerte Wortmeldung eines Mannes, dessen Stimme in verfassungsrechtlichen Fragen bis heute großes Gewicht besitzt. Zu unserem Gespräch begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich. Guten Tag, Herr Professor Scholz.
Ja, schönen guten Tag.
Zunächst die aktuelle Rechtslage mal. Welche Möglichkeiten kennt denn das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht heute überhaupt, einem Menschen die Staatsangehörigkeit wieder zu entziehen?
Es sind wenig Möglichkeiten, um das vorweg zu sagen. Nach Artikel 16 Grundgesetz kann die deutsche Staatsangehörigkeit grundsätzlich nicht entzogen werden. Näheres allerdings, sagt die Verfassung, kann gesetzlich geregelt werden. Wenn wir ins Staatsangehörigkeitsgesetz hineinsehen, das ist das zuständige Gesetz, da ergibt sich keine Regelung, um die deutsche Staatsangehörigkeit als solche zu entziehen, aber die Einbürgerung, die also zu der Staatsangehörigkeit eines bisher Fremden gehört, die kann widerrufen werden, wenn vor allem durch Täuschung, durch Betrug oder ähnliches diese deutsche Staatsangehörigkeit erlangt worden ist. Wiederum allerdings stellt sich das Problem, es darf nicht zur Staatenlosigkeit führen. Allerdings bei Fällen wie hier, wenn es um doppelte Staatsangehörigkeiten geht, dann droht keine Staatenlosigkeit. Dann kann also in diesen Fällen die Staatsangehörigkeit entzogen werden. Aber wiederum muss man sagen, wenn ich an Fälle denke, bei denen es um Kriminalität geht, schwere Kriminalität, Gewalttäter. Das alles gehört nicht nach geltendem Gesetzesrecht zu den Tatbeständen, die zur Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit führen können. Hier sehe ich Regelungsbedarf. Ich glaube, dass man auch hier eine Regelung einführen sollte, aber auch könnte. Wiederum mit dem Vorbehalt keiner Staatlosigkeit, wenn es allein um die deutsche Staatsangehörigkeit geht, der Betreffende also nicht Doppelstaater ist.
Merz hat erklärt, bei Doppelstaatlern könnte ein Entzug der Staatsangehörigkeit auch ohne Grundgesetzänderung möglich sein. Wie ordnen Sie diese Aussage verfassungsrechtlich ein?
Das geht grundsätzlich, weil ja keine Staatenlosigkeit droht, wenn einem Doppelstaater die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wird. Nach geltendem Recht allerdings ist das, wie ich eben dargestellt habe, prinzipiell nicht möglich. Aber Artikel 16 Grundgesetz erlaubt gesetzliche Regelungen. Und ich denke, eine gesetzliche Regelung, die zum Beispiel einen schwerkriminellen Doppelstaater die deutsche Staatsangehörigkeit entzieht, eine solche Regelung wäre verfassungsmäßig.
Wie hat sich das eigentlich entwickelt, rechtlich, dass es in Deutschland keine Staatenlosigkeit geben darf, beziehungsweise dass wir jemanden nicht zu einem Staatenlosen machen dürfen? Also warum gilt das ausschließlich für Doppelstaatler?
Das geht zurück auf die Entwicklung im Nationalsozialismus, wo massenhaft jüdische Bürger ausgebürgert worden sind. Und das, wie gesagt, will man natürlich nie wieder sehen. Und deshalb hat man diese Regelung ins Grundgesetz hineingenommen, in Artikel 16.
Wenn der Gesetzgeber den Entzug der Staatsangehörigkeit erweitern wollte, welche einfach gesetzlichen und völkerrechtlichen Voraussetzungen wären dafür denn zu schaffen? Also wenn wir dann einfach mal schauen, was bräuchten wir dafür?
Das ist über das Gesetz. Völkerrechtliche Fragen stellen sich nicht. Man könnte im deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz eine Regelung der von mir eben genannten Art einführen, Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit, wohlgemerkt nur für Doppelstaater, die ja nicht staatenlos werden damit, aber für solche, die hier mit bestimmten schweren Straftaten, beispielsweise eben auch Straftaten, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, geschehen sind. Wobei ich eins hinzufügen muss, der Straftäter von Berlin, bei dem wäre das nicht möglich gewesen. Der war Deutscher durch Abstammung. Staatsangehörigkeit, die Abstammung kann man gar nicht so in der Form nehmen oder entziehen. Und der wäre staatenlos geworden, wenn er jetzt gefasst worden wäre, noch lebend und ein Strafverfahren gegen ihn durchgeführt worden wäre, hätte man ihm nicht die Staatsangehörigkeit entziehen können, jedenfalls nicht nach geltendem Recht. Das wäre wiederum nur möglich, wenn man mit Gesetzesänderungen der von mir eben vorgeschlagenen Art vorgegangen wäre.
Nach dem Terroranschlag wird erneut über Fußfesseln, Aufenthaltsauflagen, Präventivgewahrsam und auch eine intensivere Überwachung diskutiert. Wie beurteilen Sie die bestehenden Instrumente unseres Rechtsstaates und wo sehen Sie tatsächlichen Reformbedarf?
Den Reformbedarf sehe ich genau bei den von Ihnen eben angesprochenen Punkten. Manches geht gesetzlich schon, das meiste noch nicht. Und hier müssen wir Regelungen finden. Das hat auch der Bundesinnenminister heute nur sehr, sehr deutlich und mit Recht betont. Fußfesseln, Gefährder müssen überwacht werden. Aber wir haben Gefährder in einer vierstelligen Zahl im Lande. Die kann ich nicht alle durch Polizeibeamte rund um die Uhr überwachen lassen. Geht gar nicht. Praktisch gar nicht realisierbar. Und deshalb muss man hier von vornherein Regelungen treffen, bis hin auch zur Präventivhaft, die der Bundesinnenminister, wie ich denke, mit Recht ins Gespräch gebracht hat. Aber auch dafür darf es gesetzliche Regelungen. Das Problem hierbei ist vor allem allerdings zweierlei. Das eine ist ein überzogener Datenschutz in Deutschland. Und das zweite ist, dass die Bundesländer hier, wenn es um polizeiliche Maßnahmen geht, das sind sie in der Regel, sind die Länder zuständig. Und hier gilt jedes Bundesland, hat auch der Bundesinnenminister heute mit Recht beklagt, leider einen eigenen Weg. Wir brauchen bundeseinheitliche, stringente Regelungen.
Ich würde gerne auch den Blick noch ein bisschen weiten, denn Politik steht ja immer wieder vor Situationen, in denen sie auf außergewöhnliche Entwicklungen reagieren muss. Und Kritiker verweisen in dem Zusammenhang gerne auf die Migrationskrise seit 2015. Und sie sprechen davon, dass damals politische Entscheidungen getroffen wurden, bevor die rechtlichen Grundlagen ausreichend geklärt gewesen sind. Beziehungsweise man hat keine politischen Entscheidungen getroffen, so von wegen jetzt mal die Grenze zu, ne? Also welche Anforderungen stellt der Rechtsstaat auch an politisches Handeln in solchen Ausnahmesituationen? Und gibt es da nicht doch Spielräume?
Also Politiker sind ans Recht gebunden. Wir müssen dort schauen, wo es um gesetzliche Regelungsfähigkeiten oder Regelungsbedürfnisse geht. Und die haben wir ja auch schon eben, wie ich meine, deutlich mit angesprochen. Und da muss gehandelt werden. Und dann kann vollzogen werden, aber nicht umgekehrt.
Können Sie in so einer Situation die Leute, die sagen, wir fühlen uns jetzt gerade total machtlos und es muss irgendwas getan werden, nicht auch so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn dann jemand wie zum Beispiel in Österreich zum damaligen Zeitpunkt 2015 der Herbert Kickl von der FPÖ daherkommt und sagt, das Recht muss auch der Politik folgen, wenn uns juristisch einfach die Hände gebunden sind, wir aber in Anführungszeichen das Richtige tun wollen?
Das Recht muss der Politik folgen, es ist umgekehrt, aber die Politik muss das Recht auch effizient zum Schutze, zur Sicherheit der Bürger gestalten und weiterentwickeln. Das ist die aktuelle Forderung. Und es kommt eben ein weiterer Aspekt hinzu, den ich hiermit nennen will. Wir haben in unserem Staatsbürgerschaftsrecht leider, das fing besonders stark an schon unter der Kanzlerin Merkel und wohl unter Ampelkoalition dann in abenteuerlicher Form vervielfältigt, ein Einbürgerungsverfahren, das viele Tausende inzwischen nach Deutschland gebracht hat, unter denen eben auch viele kriminelle Gewalttäter sind. Da steckt der entscheidende Punkt. Wir haben viel zu stark eingebürgert. Einbürgerung ist eine Ausnahme. Einbürgerung geht auch nur, wenn es sich um jemanden handelt, der viele Jahre in Deutschland lebt, der hier voll integriert ist, der die deutsche Sprache kann, die deutsche Kultur, unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung anerkennt. Das heißt, der hier wirklich lebt wie ein Deutscher und ist wie ein Deutscher, dann kann er eingebürgert werden. Jetzt nehme ich mal ein Gegenbeispiel. In Berlin hat man angefangen und sich noch gerühmt, dass man Einbürgerung digital machen kann. Das heißt, da drückt jemand in seinem Computer auf den Knopf und sagt, ich will Deutscher werden und dann ist das. Das geht natürlich nicht. Die Leute müssen überprüft werden, auch im persönlichen Gespräch. Da liegen entscheidende Fehler schon im Vorfeld, die leider dazu geführt haben, dass wir gerade im Migrationsbereich ein sehr hohes Maß an Gewaltkriminalität heute leider in Deutschland haben.
Ich hatte es ja schon angekündigt, Herr Professor. Zum Abschluss wollen wir noch über ein hochaktuelles verfassungsrechtliches Thema reden. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier hat vorgeschlagen, die 5%-Hürde bei Bundestagswahlen auf 3% abzusenken. Er verweist darauf, dass bei der Bundestagswahl 2025 rund 6,8 Millionen Zweitstimmen keine parlamentarische Wirkung entfaltet haben und er warnt vor einer parteipolitischen Verfestigung. Welche verfassungsrechtlichen oder theoretischen Überlegungen stecken aus Ihrer Sicht dahinter und was für Auswirkungen hat so eine Absenkung?
Ich habe Zweifel, ob das Sinn macht. Wir haben derzeit die 5%-Klausel. Eine Partei kommt nur in den Bundestag, übrigens auch in die Landtage, wenn die 5%, mindestens 5% der Wählerstimmen erreicht hat. Diese Regelung ist eingeführt worden, um entgegen Weimar etwa zu verhindern, dass die Parlamente total zersplittert und damit weitgehend funktionsunfähig sind. Diese Zwecksetzung hat das Bundesverfassungsgericht mit Recht für verfassungsmäßig erklärt. Das heißt, ich bin der Meinung, das sollte man auch nicht ändern. Anderes gilt natürlich etwa für die Europawahl, gilt für die kommunalen Wahlen natürlich, aber das ist ja heute schon so, dass hier durchaus andere Regelungen gelten, teilweise jedenfalls. Aber für Bundestag und Landtage, glaube ich, macht es wenig Sinn, heute auf 3% abzusenken. Man kann es tun, der Gesetzgeber hat die Freiheit, das zu tun, aber ob er es tun sollte, ich glaube, daran müsste man noch sehr lange weiter nachdenken.
Welche rechtlichen Schritte wären erforderlich, um diese 3%-Hürde einzuführen? Wäre das schwierig?
Nein, das würde durch eine Änderung im Bundeswahlgesetz durchgeführt oder in den Länderwahlgesetzen. Das ist eine Frage der einfachen gesetzlichen Regelung.
Sagt Professor Rupert Scholz, ehemaliger Bundesminister der Verteidigung, langjähriger Professor für Staats- und Verfassungsrecht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.